Die Presse.
Hallo und willkommen. Mein Name ist Anna Wallner und das ist unser Podcast Was wichtig ist in der EU. Und zwar schon die zweite Folge unserer kleinen EU-Reihe bis zur Wahl am 9. Juni. Heute reden wir über das Thema Migration und dazu habe ich mir zwei passende Gäste eingeladen in unser Studio. Das ist zunächst einmal die Migrationsexpertin an der WU Wien, Judith Kohlenberger. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Zu Judith Kohlenbergers Forschungsschwerpunkt gehört unter anderem das Thema Fluchtmigration und Humankapital. Sie schreibt außerdem Bücher. Im Juni kommt schon wieder ein neues bei DTV mit dem Titel Gegen die neue Härte. Und zuletzt erschienen ist das Fluchtparadox. Und ebenfalls hier ist meine Kollegin Anna Gabriel aus unserem EU-Ressort in unserer Zeitung. Anna Gabriel hat 3 Jahre in Brüssel gelebt, bevor sie dann zur Presse gekommen ist. Und sie ist schon fast so lange bei der Presse wie ich, nämlich seit bald 15 Jahren und davon gut 10 Jahre im EU-Ressort. Auch an dich danke, dass du da bist. Ja, die Migration gilt ja für viele Experten neben der Klimakrise als eine der größten Herausforderungen für die EU in den kommenden Jahren. Jetzt hat sich auf den letzten Metern dieser letzten EU-Legislaturperiode doch noch sozusagen die Mehrheit zum Migrationspakt bekannt. In der Vorwoche wurde er erst abgeschlossen. Bevor wir in die Zukunft blicken, Judith Kohlenberger, mal zuerst die Frage an Sie. Ist in den vergangenen 5 Jahren genug passiert? Hat man genug auf dieses Thema geachtet? Der Migrationspakt ist ja schon länger immer wieder mitgedacht worden und überlegt worden. Aber war das genug?
Ich würde da eine zweigeteilte Antwort geben. Ich glaube, man hat mehr als genug auf das Thema geachtet, vielleicht sogar das Thema zu groß gemacht, als es eigentlich sein sollte, um es noch sachorientiert behandeln zu können. Wir haben leider gesehen, wie in den letzten 10 Jahren, seit dem Rekordjahr 2015, gerade das Thema Fluchtmigration von unterschiedlichen politischen Akteuren ganz stark instrumentalisiert wurde. Es eignet sich wie kaum ein anderes Thema für Emotionalisierung und da bleiben halt die sachlichen, vielleicht auch ein bisschen komplexen Lösungen, die auch nicht 100% alles lösen können, auf der Strecke. Das ist das eine. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, auch mit Blick auf den jetzigen sogenannten Asylkompromiss, den man geschlossen hat, dass man da eigentlich hinter den eigenen Erwartungen, aber auch den Ansprüchen, die die Europäische Union an sich selber stellt, ehrlicherweise zurückgeblieben ist. Ich glaube, das werden wir heute noch vertiefen, wo es da Leerstellen gibt und wo es auch, nämlich mit Blick auf die nächste Legislaturperiode, vielleicht zu Schwierigkeiten in der Umsetzung dieses Pakts kommen wird.
Das machen wir auf jeden Fall. Anna, zuerst auch noch an dich die Frage. Jetzt haben wir quasi gehört, es wurde vielleicht sogar fast zu viel darüber geredet oder vor allem in der Art, wie darüber geredet wurde, nämlich instrumentalisiert, aufgebauscht und so weiter. Wie siehst du das?
Absolut. Ich sehe das ganz ähnlich wie die Frau Kohlenberger. Es wird da von den einzelnen Mitgliedstaaten werden da halt sehr stark nationale Interessen eingebracht. Man versucht hier die Wählerschaft bei der Stange zu halten. Man weiß, dass die Migrationen wahnsinnig emotionales Thema ist. Und das sieht man ja auch schon an der Linie der österreichischen Bundesregierung, speziell der ÖVP, die dieses Thema eigentlich bei jedem jetzt Wahlkampfauftritt, bei jeder Pressekonferenz ungefragt sofort zum Thema macht.
Wir kommen später noch auf Österreich zu sprechen, aber jetzt gehen wir mal in die unmittelbare Zukunft, nicht nur die Wahl, sondern auch, was sich in Europa sonst noch tut. Es gab ja bei diesem Migrationspakt längst nicht von allen Mitgliedstaaten eine Zustimmung. Unter anderem Ungarn ist ja da dagegen, aber Ungarn ist deswegen so spannend, weil die ja im Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernehmen. Was kann denn das für diesen Migrationspakt bedeuten?
Im besten Fall bedeutet es quasi gar nichts und das Ganze ist einmal ruhend für 6 Monate und dann gibt es einen neuen Ratsvorsitz und dann vielleicht kommt man in die Gänge, was die Umsetzung betrifft. Im schlimmsten Fall natürlich kann es bedeuten, dass Ungarn sehr bewusst sich auf die eigene Agenda für die Ratspräsidentschaft das Thema Migration, vor allem Asyl schreibt, weil man damit, wie auch sehr richtig schon gesagt wurde, wiederum versucht, auf nationaler Ebene Wählerstimmen zu generieren und ein bisschen so die eigenen Fronten zu stärken. Das wird sicherlich spannend werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass es mittlerweile mehrere EuGH-Urteile gegen Ungarn gibt, die klar besagen, dass Ungarns jetzige Asylregeln gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Und da war die große Debatte in den letzten Monaten auch, ringen sich die anderen 26 30 Mitgliedstaaten zu Sanktionen gegenüber Ungarn durch. Bisher war man da sehr zögerlich, weil wir wissen, Ungarn blockiert ja auch in anderen Bereichen, nicht zuletzt bei der Ukraine-Hilfe, bei Sanktionen gegenüber Russland und so weiter. Und man möchte die ohnehin schon bröckelnde Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten nicht noch weiter gefährden, indem man jetzt Zahlungen nach Ungarn einfriert.
Bleiben wir bei uns, bei Österreich. Was ja vielleicht nicht alle wissen, ist, dass dieser Migrationspakt sich aus 10 Rechtsakten zusammensetzt. Österreich hat nur bei 6 zugestimmt, bei 2 sich enthalten und bei 2 dagegen gestimmt. Was passt denn Österreich an diesen einzelnen Rechtsakten nicht?
Ganz richtig, ja. Also es war ja erst am Dienstag die finale Abstimmung im EU-Rat. Der österreichische Vertreter hat dort, wie schon richtig erwähnt, 6 Rechtsakten zugestimmt und bei 2 wurde dagegen gestimmt und bei 2 wurde sich enthalten. Es geht insbesondere um die Krisenverordnung, die Österreich da nicht passt. Wie ich auch aus dem Innenministerium in Erfahrung gebracht habe, geht es dabei in erster Linie darum, dass sich die Österreicher mehr Maßnahmen gegen die sogenannte hybride Migration wünschen, sprich politisch motivierte Migration. Es wurde da im Speziellen der Fall Belarus genannt, als da Migranten an die Grenze der EU geschickt wurden, um eben politisch Druck auf die EU auszuüben. Und da sind die Maßnahmen, die in diesem Pakt festgeschrieben sind, Österreich nicht weitreichend genug. Also das ist einer der wichtigsten Punkte, die da von der österreichischen Bundesregierung kritisiert werden.
Vielleicht sollten wir uns überhaupt generell mal ansehen, wie gut ist denn dieser Migrationspakt? Jetzt wurde so lang verhandelt, jetzt wurden so viele Kompromisse auch da eingepreist. Ja? Frau Kohlenberger, was sagen denn Sie, was kann der Pakt?
Ich persönlich sehe den Pakt ja eher kritisch. Also auf der einen Seite, wir haben schon erwähnt, die vielen Rechtsakte, die in diesen einen Pakt zusammengefasst werden. Es ist eine hochkomplexe Reform, wo mir nicht ganz klar ist, wie die einzelnen Mitgliedstaaten diesen auch wirklich zur Umsetzung bringen können. Ein erklärtes Ziel war ja seit Jahren, dass die Mittelmeeranrainerstaaten Italien, Spanien, Griechenland entlastet werden. Wenn man sich jetzt aber die intendierte Reform genauer ansieht, dann erkennt man, dass das Gegenteil der Fall sein wird, weil genau auf diesen griechischen, italienischen Inseln und so weiter sollen wiederum große Anhaltezentren geschaffen werden, weil ja ankommende Asylwerbende aus einem Land mit einer historisch geringen Anerkennungsquote innerhalb der EU dort einmal für eine Zeitdauer von etwa 12 Wochen eine Art Schnellverfahren durchlaufen sollen und gar nicht weiterreisen auf europäisches Territorium. Das heißt, wiederum spielt sich sehr, sehr viel an den Außengrenzen ab und das war ja schon in der Vergangenheit ein Problem. Wir erinnern uns an den Herbst 2020, als das maßlos überfüllte Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos abgebrannt ist. Dieses Lager wurde für 3.000 Personen gebaut und zum Zeitpunkt des Brandes waren über 12.000 Menschen dort untergebracht, zu teils katastrophalen Bedingungen. Wir hatten sogar Berichte von Suiziden unter schwangeren Frauen und Kindern, die sich dort abgespielt haben. Und man ist eigentlich angetreten, ich erinnere mich noch sehr gut an die Worte der zuständigen Innenkommissarin Johansson, die gesagt hat, no more Morias. Das, was wir jetzt machen, soll Zustände wie Moria verhindern. Ehrlicherweise, wenn man eindringt in diese Gesetzestexte, die jetzt verabschiedet wurden, dann sehe ich das tatsächlich nicht.
Der Sukkus ist ja, es soll alles schneller gehen und strenger werden. Und das Ganze war ja auch ein Zugeständnis an, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis, an die eher rechten Parteien in Europa, um sagen zu können, kurz vor der Europawahl, na, wir haben ja eh noch was gemacht, oder?
Ja, mit Sicherheit. Deswegen wurde ja auch noch dieser Kompromiss dann gefunden, jetzt im Dezember und jetzt noch vor Ende der Legislaturperiode im Europaparlament und im Rat der Mitgliedstaaten beschlossen. Es sind da viele Punkte drin, die die EU-Kommission, weil der ursprüngliche Vorschlag der EU-Kommission kam ja schon im September 2020. Es wurden da einige Vorschläge in eine Richtung verändert, die diesen Pakt eben sehr viel restriktiver macht. Es gibt zum Beispiel diesen berühmten Solidaritätsmechanismus. Der ursprüngliche Plan war schon, dass im Falle, dass ein Mitgliedstaat mit einer sehr starken Migrationswelle konfrontiert ist, dass dann andere Mitgliedstaaten eben auf die Weise helfen, dass sie Schutzbedürftige aufnehmen. Das wurde insofern aufgeweicht, als die Solidarität jetzt flexibel ausgelegt wird. Also sprich, die Mitgliedstaaten können Flüchtlinge aufnehmen, müssen das aber nicht. Sie können finanzielle Unterstützung leisten, sie können Grenzbeamte schicken, also sie können sozusagen Solidarität zeigen, wie ihnen das eigentlich passt.
Das ist diese berühmte verpflichtende, flexible Solidarität. Naja. Die du da gerade beschrieben hast.
Ja. Also das Paradoxe für mich an dem ist ja, wie Sie richtig gesagt haben, man hat im Grunde schon sehr, sehr viele Zugeständnisse an die rechten oder rechtsrechten Fraktionen im Europäischen Parlament gemacht und trotzdem stimmen dann einzelne Mitgliedstaaten, aber auch einzelne Fraktionen nicht zu, wie wir gesehen haben. Also es gab natürlich eine Mehrheit, dadurch ist es verabschiedet worden, aber Ungarn hat im Grunde gesagt, es ist uns egal, wie flexibel diese Solidarität ist, wir beteiligen uns gar nicht. Also auf keinen Fall nehmen wir Geflüchtete auf. Aber wir möchten auch keine Ausfallszahlungen an einen anderen Mitgliedsland leisten, damit dort Geflüchtete untergebracht werden. Weil im Grunde tangiert es uns nicht. Und man muss ehrlicherweise sagen, mit Blick auf die ungarische Asylstatistik der letzten Jahre, ich formuliere es jetzt sehr flapsig, wären die Ungarn schön blöd, dem zuzustimmen, weil die natürlich tatsächlich geschafft haben zu sagen, das Asylproblem der Europäischen Union geht uns nichts an, mit aber leider dem Nebeneffekt, dass andere Mitgliedstaaten umso mehr schultern mussten, also sich dieser Druck im System immer ungleicher verteilt hat. Und einer der Hauptleidtragenden, würde ich sagen, der ungarischen Linie war Österreich als unmittelbares Nachbarland.
Aber jetzt hören wir da, es gibt so viel Kritik an diesem Migrationspakt. Ist das nicht auch ein bisschen einfach zu sagen, na, das ist alles nicht gut und das ist auch alles viel zu streng jetzt gehandhabt und es halten sich ja dann Länder nicht genau die, die man eigentlich abholen wollte, nicht daran. Was sollte man denn anders machen? Wo ist die Lösung?
Wie viele Minuten haben wir jetzt noch? Also ich möchte das eine Positive, was ich schon betonen will, hinter dieser Idee der Solidarität, dieses Solidaritätsmechanismus steht ja schon der Gedanke, auch wenn es jetzt nicht so gut exekutiert wurde, dass sich alle Mitgliedstaaten an der Asylverantwortlichkeit Europas beteiligen sollen. Dahinter steht dieses Verständnis. Das würde ich mal begrüßen. Und selbst diese Minimalvariante, die man da gefunden hat, war ja in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr sichtbar. Damit ich auch was Positives an dieser Reform sage. Was aus meiner Sicht leider ganz ausgespart wurde und was schon aber ursprünglich bei diesem Vorschlag, als er im Herbst 2020 präsentiert wurde, Teil davon war, war erstens die Frage, wie regeln wir Arbeitsmigration, reguläre Migration, weil wir auch ganz klar ein demografisches Problem in den kommenden Jahren und Jahrzehnten haben werden. Und wie schaffen wir es, ihre regulär Ankommende in reguläre Kanäle zu lenken, damit wir eben wegkommen von diesem chronischen Krisennarrativ, von dieser ständigen Überforderung, Überlastung, auch von der Grenzgewalt, ehrlicherweise. Auch die verändert dieses Europa, das ja nicht zuletzt Friedensnobelpreisträgerin ist. Und davon ist eigentlich gar nichts mehr übrig geblieben. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist schon, dass Migration auf europäischer Ebene, aber auch auf nationaler Ebene fast ausschließlich als Sicherheitsthema betrachtet wird. Es liegt in der Zuständigkeit der Innenminister. Es wäre aber längst auch ein Thema für die Arbeitsminister, die Wirtschaftsminister, die Sozialminister etc.
Bildungsminister.
Das ist ganz wirklich
eine Querschnittmaterie. Ja.
Und das haben wir aber nicht. Natürlich kommen dadurch diese Themen, die auch sehr, sehr wertvoll und wichtig wären, immer wichtiger werden aus meiner Sicht gar nicht vor. Also man könnte sagen, schon strukturell gegeben war ganz klar, man geht in die Richtung Abschottung, Versicherheitlichung, wie wir das in der Forschung nennen, und auch zunehmend, das ist ein weiterer Trend, der sich stark abzeichnet, Auslagerung von Asylverantwortlichkeit, Stichwort Migrationsabkommen mit dem Libanon, mit Ägypten, Tunesien und auch ganz deutlich jetzt sich abzeichnen am Horizont Ruanda als am weitest entfernten.
Aber da gibt es ja auch wieder ganz viel Kritik. Auch Gerald Knaus, der Migrationsforscher, hat auch gesagt, der Migrationspakt, so wie er jetzt abgeschlossen wurde, wird sicher, glaubt er, nicht funktionieren. Die solidarische Aufteilung wird weiter nicht funktionieren. Und vor allem diese Abkommen, die Sie gerade erwähnt haben, mit Ländern wie unter anderem Ägypten, werden die Flüchtlinge auch nicht am Weiterreisen verhindern. Gerade bei diesen Verhandlungen mit Drittstaaten bekommt man ja den Eindruck, dass es überhaupt alles nur eine Show und da geht nichts weiter. Da reist dann die Ursula von der Leyen nach Ägypten und lässt sich da vor laufenden Kameras eigentlich spürbar oder gefühlt ein bisschen über den Tisch ziehen und man hat auch da das Gefühl, ähnlich wie was Sie gerade über Ungarn gesagt haben, ja, die nehmen das Geld. Ich glaube, bei Ägypten sind 7 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Aber ob sie dann wirklich was tun, steht in den Sternen. oder ist nur dem Goodwill überlassen?
Ja, so ist es. Und das Problem ist halt auch, dass die EU damit halt das Migrationsproblem auslagert und sich halt auch in Abhängigkeit begibt von sehr unsicheren Partnern. Also das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt. Man versucht, sich dieses Problem vom Hals zu halten, indem man es eben abschiebt auf Länder, die teilweise Diktaturen sind, die ja sehr bedenkliche Menschenrechtsstandards haben und so weiter. Mhm. Natürlich, es gibt den Druck von Seiten vieler EU-Staaten. Es gibt jetzt auch einen neuen Brief von 15 EU-Ländern an die EU-Kommission, wo in Sachen Drittstaatskooperation noch mehr gefordert wird. Also da ist sehr stark ein Druck da von vielen, vielen Mitgliedstaaten, dass die Kommission sich da bemüht um mehr Zusammenarbeit.
Aber das ist der Wunsch der EU. Was müsste denn passieren, damit diese Länder mehr an Bord sind? Also da gibt es doch sicher einen Hebel. Hm.
Also grundsätzlich bin ich schon auch der Meinung, und ich glaube, das ist eine Mehrheitsmeinung nicht nur in der Politik, sondern auch in der Wissenschaft, dass es ohne Kooperation mit Herkunfts-, aber vor allem auch Transitländern nicht funktionieren wird. Das ist das ganz große Thema, die Fluchtursachen, aber auch die Frage, wie geht es Menschen auf der Fluchtroute bei Zwischenstationen. Die Frage ist nur, wie gestaltet man diese Abkommen? Und da sehe ich schon viel Luft nach oben, weil was derzeit gemacht wird, man gewinnt den Eindruck, da wird sehr, sehr viel europäisches Steuergeld hingeschickt. Es ist nie ganz klar, wo das dann genau versickert, weil es nicht an ganz klare Konditionen gekoppelt ist. Der Hauptfokus ist, dass man sagt, wir möchten, dass ihr euch in der Migrationsprävention engagiert. Das heißt, ein Teil dieser Gelder geht immer auch in die Ausstattung der Küstenwache, der Grenzpolizei etc. Niemand kontrolliert, ob damit beispielsweise völkerrechtswidrige Pushbacks durchgeführt werden oder mitunter sogar schwere Menschenrechtsverletzungen, die dann aber paradoxerweise wiederum ein Fluchtgrund wären. Also man erzeugt dadurch eigentlich mehr Migrationsabsichten, als man reduziert. Ich glaube, wichtig wäre, dass ganz klare Menschenrechtsklauseln enthalten sind, gerade bei Abkommen mit ja auch autoritären Regimen, dass ganz klar ist, wo sind die roten Linien und dafür steht Europa oder hat es sich zumindest auf die Fahnen geheftet. Und vor allem, dass das Geld nicht nur in die Eliten vor Ort, in die Regierung fließt, wo wir wissen, Korruption ist leider ein Thema, sondern erstens mal die lokale Bevölkerung stärkt, weil dort, wenn wir merken, wirtschaftliche Not ist am Anwachsen, dann verstärken sich meistens auch rassistische Haltungen, Ablehnungshaltungen gegenüber Geflüchteten, die von anderen Ländern dorthin gekommen sind. Aber es geht auch darum, die Unterbringungs- und Versorgungssituation von Geflüchteten, beispielsweise von Menschen, die aus Subsahara-Afrika nach Ägypten gekommen sind, dort zu stärken, weil sonst haben die ja überhaupt keinen Grund, in Ägypten beispielsweise zu bleiben und nicht mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, die Überfahrt übers Mittelmeer nach Europa zu wagen.
Anna, die Frage, die ich jetzt stelle, kommt mir ja irgendwie groß vor. Wir haben so viele Probleme jetzt besprochen an dem Vorschlag, der vorliegt. Faktisch ist es so, dass die EU jetzt Zeit hat, 2 Jahre lang das umzusetzen. Wir wählen aber in ein paar Wochen ein neues EU-Parlament. Das heißt, auch da wird sich zeigen, wie wird sich diese EU-Landschaft verändern. Hältst du es für realistisch, dass die EU es schafft, diesen Pakt in 2 Jahren umzusetzen?
Also das hängt jetzt natürlich sehr stark von den einzelnen Mitgliedstaaten ab. Wir haben gesehen, es gibt beispielsweise in den Niederlanden jetzt eine neue Regierung, an der auch der Rechtspopulist Wilders beteiligt ist. Und diese Regierung hat bereits um ein Opt-out von diesen neuen Asylregeln angesucht. Wir haben über Ungarn gesprochen, die Slowakei, Polen. Das sind alles Länder, die diesem Pakt nicht zugestimmt haben. Das heißt, ich bin sehr skeptisch, was die Umsetzung betrifft. Ich habe die Befürchtung, dass es da, was diese Solidarität betrifft, sehr schwierig wird mit der Umsetzung. Ich bin auch nicht überzeugt davon, dass diese Asylverfahren an der Grenze, wie sie jetzt angedacht sind, in der Zeit, in der sie vorgesehen sind, auch wirklich tatsächlich durchgeführt werden können, dass die Menschen dann in diesen Lagern viel mehr Zeit verbringen, als das vorgesehen war, nämlich nicht nur einige Wochen, sondern im schlimmsten schlimmsten Fall auch Monate dort unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Das sind alles Fragen, ja, die sich in den kommenden Jahren zeigen werden, wie sich das dann in die Realität umsetzen lässt. Momentan muss ich sagen, wenn ich mir sozusagen die politische Landschaft Europas anschaue, bin ich sehr pessimistisch, muss ich leider sagen. Ja.
Ganz kurze Frage noch auch an Sie. Was glauben denn Sie? Wir hatten Robert Menasse zu Gast in der ersten Folge dieser kleinen Reihe und er hat gemeint, eines der Probleme, das auftauchen könnte, ist, wenn eben die Rechten so gestärkt werden bei der Wahl, dass sie einfach die Politik blockieren im Parlament und unter anderem dann zum Beispiel auch die Umsetzung von solchen Pakten, auch wenn sie beschlossen wurden, weil sie natürlich auch zurückwirken in ihre jeweiligen Länder und in den Ländern auch wieder, also so eine Wechselwirkung entsteht. Wie sehen denn Sie das?
Das würde ich unterschreiben, aber ich würde sogar noch ergänzen. Ich kann mir vorstellen, dass einerseits zwar die konkreten Maßnahmen blockiert werden, es wurde schon genannt, beispielsweise diese Schnellverfahren, da wird sich dann aufstauen, weil man ja eigentlich in der Logik, im Narrativ der Rechten genau diese Bilder von Chaos und Kontrollverlust braucht. Das ist ja das Perfide eigentlich. Die sind ja nicht an der Lösung interessiert, sondern sie brauchen das Problem, um damit Stimmen zu generieren. Das Zweite aber, was ich ergänzen würde, ist, dass man gleichzeitig versucht, die jetzigen Vorschläge noch einmal stärker ins restriktivere Eck zu ziehen. Also noch einmal sozusagen on top auf diese Verschärfungen, die seit 2020 passiert sind, noch stärker in Richtung Abschottung und auch Auslagerung zu gehen. Weil wir wissen, viele dieser Vorschläge, die kamen ursprünglich von der rechten Seite und wurden dann auch von den Parteien in der Mitte übernommen, eben weil es so viele Zugeständnisse gab, weil man im Grunde auf Biegen und Brechen unbedingt einen Kompromiss herbeiführen wollte.
Und weil man natürlich trotzdem merkt, dass diese Fluchtbewegungen Folgen haben für alle Länder und dass man einfach was tun muss. Ich würde trotzdem jetzt thematisch das mal kurz abschließen und in den Schluss einleiten zur EU-Wahl. Wo verbringen denn Sie den Wahlsonntag?
Ich werde den in Wien verbringen. Ich habe noch keinerlei Wahlpartys oder Viewing-Partys. Ich bin also offen für Einladungen.
Obwohl ja erst das Ergebnis so spät kommen wird, erst um 23 Uhr. Also das heißt vorschlafen am Tag davor. Anna, wie machst du das? Ich meine, du bist natürlich im Dienst, nehme ich an. Und es wird ein eher anstrengender Arbeitstag.
Ich werde so früh als möglich wählen gehen und dann mit den Kollegen vor dem Fernseher sitzen und sehr gespannt die Ergebnisse abwarten.
Ja. Gut, wir haben hier noch eine kleine Schlussrubrik, die ich mir überlegt habe, und zwar, in der wir den scheidenden belgischen MEP der Grünen, Philipp Lamberts, bei einer seiner letzten Pressekonferenzen zitieren. Der hört nämlich jetzt auf nach 15 Jahren im EU-Parlament. Und da hat er gesagt:
Bullshit, absolut Bullshit.
Frau Kohlenberger, jetzt habe ich an Sie die Frage, was ist denn für Sie in der EU nun zum Ende der vergangenen Legislaturperiode völlig falsch gelaufen? Also eben so ein absolut Bullshit.
Ich würde sagen, das Narrativ über Migration, das ist falsch abgebogen. Da brauchen wir einen anderen ressourcenorientierten Zugang. Und vor allem, was ich nicht mehr hören kann, nicht nur auf europäischer Ebene nicht, sondern auch ganz konkret in Österreich, ist der Satz, 2015 darf sich nicht wiederholen, weil der ist absolut sinnbefreit mittlerweile. Ich glaube, wir brauchen andere Erzählungen.
Warum ist er sinnbefreit?
Weil im Grunde jetzt mit Blick auf die Asylstatistik in Österreich das Jahr 2022, dieses Rekordjahr 2015, massiv überwältigt überholt hat, aber niemand sagt, 2022 darf sich nicht wiederholen. Das alleine zeigt ja, wie sehr Realität und Rhetorik in Fragen von Migration oft auseinanderklaffen. Und das scheint mir ein ganz, ganz großes Thema im Hintergrund all dieser konkreten Debatten zu sein.
Anna Gabriel, was ist für dich absolut Bullshit?
Wenn ich darauf jetzt vielleicht nicht eine inhaltliche Antwort geben darf. Ich finde, was sich leider durchzieht durch die ganze Legislaturperiode, aber auch die Legislaturperioden davor. Ich war ja auch in Brüssel und habe das dort live miterlebt. Ich finde, dass die Kommunikation der EU-Kommission leider sehr schlecht ist und mit ein Grund für den EU-Skeptizismus in sehr vielen Mitgliedstaaten. Ich war sehr oft dort bei Pressekonferenzen beim berühmten Midday-Briefing der EU-Kommission und man hat eigentlich das Gefühl, sie wollen einem nicht richtig die Auskunft geben, die interessant wäre. Sie halten da vieles zurück und ich finde, was sich wirklich verbessern müsste, möchte, ist die Kommunikation dieser so wichtigen EU-Institution, die ja als einzige verantwortlich ist für das Erstellen von Gesetzen.
Und das ist eine Entwicklung, die dir jetzt in den jüngeren Jahren aufgefallen ist, oder ist das immer schon gewesen, also immer, seitdem du es machst, seit über 10 Jahren?
Ja, das zieht sich durch, seit ich die europäischen Institutionen beobachte, und es hat sich leider trotz anderwärtiger Versprechen unter Ursula von der Leyen nicht geändert. Und ich hoffe sehr, also das wäre so ein Plädoyer von mir, dass man offener umgeht mit Fragen und mit Kritik der Medien, weil ich glaube, dass das EU-Verständnis in der Bevölkerung auch tatsächlich verbessern könnte. Mhm.
Judith Kohlenberger, Anna Gabriel, danke fürs Kommen und Ihnen danke fürs Zuschauen und natürlich auch Zuhören, wer uns zugehört hat. Nächsten Mittwoch diskutieren wir dann mit Martin Sellmayr, dem langjährigen Vertreter der EU-Kommission in Österreich, und mit Presse-EU-Ressortleiter Michael Laschinski. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann sagen Sie das bitte gerne anderen weiter. Zum Schluss noch ein kurzes Dank an das Videoteam der Presse, Johannes Kaserer, Stanislaus Erich und David Strohmeier. Und danke auch für den Audioschnitt an Dominik Lanterdinger und Georg Frerer. Machen Sie es gut und bis bald.